Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Nachrichtenvermeidung. Das Thema interessiert uns hier in der Medienredaktion im Deutschlandfunk schon länger. Denn am Anfang des Sommers hat das Reuters-Institut dazu eine Studie veröffentlicht. In der steht, immer mehr Mediennutzerinnen und Nutzer tun das. Nachrichten vermeiden. Also haben wir hier bei Nachredaktionsschluss versucht, Menschen zu finden, die uns hier im Podcast erzählen können, warum und wie sie Nachrichten vermeiden. Wir haben auch gefragt, ob sie das betrifft, unsere Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel in unseren Radiosendungen aufgerufen, sich zu melden. Aber da kam sehr wenig zurück. Mein Name ist Stefan Beuting und wenn ich jetzt hier ganz glücklich klinge, dann liegt das daran, dass mir dann doch noch der Zufall zur Hilfe gekommen ist. In Form meiner Nachbarin Anne.
Ja, ich bin Anne, ich bin die Nachbarin von Stefan. Der hat mich für den Podcast quasi aufgegabelt und ich bin die Medienvermeiderin.
Und bei uns ist auch Andrea Bleicher. Sie ist Journalistin gewesen.
Ich war mehr als 20 Jahre Journalistin und habe auf den großen Redaktionen in der Schweiz gearbeitet und habe dann irgendwann aufgehört, als ich gemerkt habe, diese ganzen News führen dazu, dass mich die Schicksale der Leute überhaupt nicht mehr interessieren.
Oh, wow. Und deswegen haben wir eingeladen Stefan Weichert, Medienwissenschaftler, Soziologe und Experte für das Thema Nachrichtenvermeidung.
Ja, ich bin derjenige, der solche Fälle untersucht. Ich bin kein Psychotherapeut, sondern Soziologe und Medienwissenschaftler. Und habe dazu jetzt auch gerade eine aktuelle Studie veröffentlicht, eine Repräsentativbefragung, und habe auch selber ganz persönlich mit etlichen Menschen in ganz Deutschland gesprochen, die das, was ihr gerade beschrieben habt, auch bestätigen.
Anne, erzähl doch mal, wie das so ist. Also wenn man was tut, ist es ja immer relativ einfach, davon zu erzählen, was man tut. Aber wenn man etwas nicht tut oder vermeidet, wie geht das bei dir?
Also ich glaube, die Vermeidung hat irgendwann angefangen. Ich habe kein Smartphone, ganz bewusst. Bin auch immer auf der Suche. Also man muss aktiv suchen, damit man keins bekommt. Und ich gucke kaum noch Nachrichten, lese viele Teile der Zeitung nicht und bin auch im Internet relativ selektiv unterwegs. Also ich habe fast keine Social-Media-Accounts. Ich habe noch einen Facebook-Account und bin da nicht.
Das sind jetzt also du hast jetzt so ein Digitales gesagt und Zeitung. Wie ist es mit Tagesschau, Tagesthemen?
Also ich kriege es kaum in meinen Alltag eingebaut. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich dann aber auch nicht aktiv das noch versuche zu gucken später. Also da bin ich auch schon lange nicht mehr richtig dabei. Einfach.
Und wie ist es mit Radio?
Das läuft im Hintergrund und da geht es mir auch tatsächlich ums Musikhören.
Wenn wir uns so unterhalten haben, muss ich gestehen, hätte ich das einfach nicht gedacht, dass du jemand bist, der sich nicht für das interessiert, was um uns rum passiert und was ja im Prinzip Nachrichten abbilden.
Ich interessiere mich total dafür. Es überfordert mich aber einfach in der Nachrichtenintensität, in der Dichte. Das fühlt sich ja fast manchmal an, als würde einem das nur so um die Ohren schießen. Ja? Und es ist mir zu viel einfach. Und ich kriege natürlich immer mit, was in der Welt passiert. Ich bin ja niemand, der sich irgendwo in einen dunklen Raum setzt und das nicht wissen möchte. Mir ist es nur oft zu... Es geht mir nah und zu nah und ich glaube, das ist eher so der Punkt. Natürlich will ich wissen, was passiert. Ich will auch diesen Newsflut abschneiden können, wenn ich merke, es ist mir zu viel.
Weißt du noch, wann das angefangen hat bei dir? Oder gab es mal eine Zeit davor, eine, in der du dich da total reingeworfen hast in das Ganze?
Ich habe Germanistik und Philosophie studiert und bin also per se niemand, der sich nicht für Zusammenhänge und Geschehnisse irgendwie interessiert. Ich weiß noch auch so, als ich mit der Schule fertig war, wie ich Zeitungen aufgefressen habe und wie mich das irgendwie alles interessiert hat. Und richtig verändert hat sich das tatsächlich auch nochmal, seit die Kinder da sind, wo ich mich auch immer frage, ob es nicht auch was mit so einer Ökonomie der Aufmerksamkeit zu tun hat.
Der Tag hat nur 24 Stunden.
Der Tag hat nur 24 Stunden und ich habe halt auch nur ein paar Sinne, die man mir mitgegeben hat, irgendwie mit denen ich das alles irgendwie bearbeiten kann. Und da stört es auch teilweise.
Als wir darüber gesprochen haben, gab es auch so einen Punkt, wo wir so gedacht haben, ist das denn richtig, dass man sich da so rauszieht, ne?
Ja. Naja, man kann ja auch, wenn zum Beispiel alle drei Kinder hier zu Hause unglaublich laut schreien, dann darf ich ja auch rausgehen und sagen, das ist mir jetzt aber zu laut. So, ich sag ja nicht, ich will grundsätzlich nicht hören, was ihr sagt. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern einfach nur, das ist jetzt zu viel, vielleicht. Vielleicht ist es, passt es so.
Anflug von schlechtem Gewissen?
Ja, auf jeden Fall habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich auf der anderen Seite natürlich auch denke, dass es viel gibt, was erzählt werden will, was erzählt werden muss, was wichtig ist, gesehen zu werden, um vielleicht auch verändert zu werden. Und natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ich mache die Rollos runter und will das jetzt nicht hören.
Wenn ich jetzt mal, also gar nicht so sehr, um dich jetzt hier so alleine stehen zu lassen, aber mich juckt es einfach auch so selber zu gestehen, dass ich das als Journalist habe. Vielleicht habe ich weniger Avoidance, dafür mehr schlechtes Gewissen, weil ich ja sofort denke, ich mache meinen Job nicht mehr richtig, wenn ich mich nicht reinstürze, ne, wenn ich nicht in bestimmten Taktungen mich informiere. Aber das manchmal passt die Taktung nicht zu meinem persönlichen Empfinden, ob ich das jetzt kann oder will. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt entscheide ich halt, bist du Profi oder bist du Hobby-Journalist? Und dann versuche ich dann immer zu abzuwägen, was ich mache. Das ist halt so das Dilemma. Dr. Stefan Weichert, Medienwissenschaftler und Experte für Begriffe wie News Avoidance, also Nachrichtenvermeidung, oder News Burnout, also die Nerven verlieren mit wegen zu viel News. Anne hat uns erzählt, wie sie mit Medien umgeht oder dann eben auch vermeidet. Wie passt das zu dem, was Sie erforschen?
Das passt sehr, sehr gut zusammen. Es gibt übrigens jetzt noch einen ganz neuen Begriff, des News Shaming. Das ist, wenn ich mich in Gesellschaft befinde und feststelle, ich unterhalte mich gar nicht so gerne über das Nachrichtengeschehen, weil ich möchte die Stimmung nicht kaputt machen, wenn ich mit Freunden zusammensitze. Also man vermeidet richtig, man schämt sich praktisch für das Nachrichtengeschehen und spricht es gar nicht mehr an. Das deckt sich, was Anne gesagt hat, in vielen Details sogar mit dem, was wir jetzt in unserer aktuellen Studie zur resilienten Mediennutzung herausgefunden haben. Wir haben mit sehr vielen Leuten persönlich gesprochen, in ganz Deutschland, alle Berufsgruppen jeglichen Alters, aus allen sozialen Schichten. Und wir stellen fest, die Menschen laufen langsam aber sicher in so eine Art News-Burnout rein. Das heißt, sie haben das Gefühl, angesichts der sich überschlagenden Krisen in den Medien ausgebrannt zu sein. Klingt jetzt fast schon wie eine Diagnose oder eine Anamnese. Und natürlich bin ich kein Mediziner, sondern schaue mir das aus einem soziologischen, medienwissenschaftlichen Blickwinkel an. Aber wir können sagen, dass in einem nie dagewesenen Ausmaß eine Vermeidungshaltung gegenüber digitalen Medien gerade festzustellen ist in der deutschen Gesamtbevölkerung. Und das ist natürlich ein Problem, weil ihr habt es gerade beschrieben, es ist eine Art von Dilemma. Ich möchte natürlich einerseits informiert bleiben, mich nicht völlig abkoppeln von dem Geschehen da draußen. Wir haben gerade einen Krieg, wir haben immer noch eine Pandemie. Also natürlich muss ich irgendwie informiert bleiben. Aber natürlich, ich kann auch wiederum nicht zulassen, dass mich das fix und fertig macht und psychisch derart belastet, dass es mir also grundsätzlich dauernd schlecht geht, ich möglicherweise in eine Depression reinkomme.
Wenn ihr Wissenschaftler das untersucht, macht ihr eigentlich einen Unterschied zwischen reinen Nachrichten und Informationen im Rahmen einer Doku oder vielleicht einer längeren Zeitungsgeschichte? Oder ist das alles eins bei der Vermeidung?
Ja, das Interessante ist, dass ja sowieso alles eins ist, weil alles in einem Gerät gebündelt ist, nämlich dem Smartphone. So, und das ist das Problem, über das wir hier eigentlich reden. Da fließt ja alles zusammen. Pausenlose Push-Mitteilungen. Wir haben die Social Media, Facebook, YouTube. Es gibt die Videokonferenzen, E-Mails am Wochenende vom Chef und dann noch die ganzen Krisen-News on top. Das fließt ja alles in diesem einen Gerät zusammen. Das heißt, das ist immer nur ein Mausklick oder eine App voneinander entfernt. Und das macht uns krank. Über kurz und lang macht uns das wirklich sehr krank.
Bin ja jetzt quasi auf der anderen Seite. Ich habe ja kein Smartphone mehr und sitze oft, bin ganz traurig auch manchmal, wenn ich irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel benutze und man niemanden mehr sieht, der einen anguckt oder der irgendwo hinguckt. Also man, das ist auch ganz komisch.
Das sind die Nicht-Nachrichtenvermeider.
Genau, die sind voll drin.
Was mich so überrascht ist, sagen wir mal, das Smartphone ist nicht erst seit gestern da. Dass wir viele Nachrichten haben, das ist auch nicht singulär oder ganz neu. Und dass mal zwei oder drei Krisen aufeinander liegen, auch das gibt es. Warum reden wir jetzt so verstärkt über dieses Phänomen News Avoidance, News Burnout?
Wir haben eine Zeit jetzt, die wir erleben, in der sich ganz viele Krisen überschneiden. Und es ist nicht mehr so, dass eine Krise sozusagen nach der anderen passiert, sondern wir leben in einer Zeit der Polykrisen. Das ist auch ein schöner Begriff, wo wir überhaupt nicht mehr zur Ruhe zwischendurch kommen. Und deswegen ist es in einer extremen Form dieser Selbstschutzmechanismus, dieses Nachrichtenvermeidungsverhalten. Das heißt, die Menschen schützen sich selbst, indem sie sich quasi komplett von diesem Nachrichtengeschehen entkoppeln, weil sie das Gefühl der Ohnmacht erleben, dass sie nichts tun können, dass sie nichts ausrichten können, dass sie überhaupt nichts beitragen können, dass dieser Krieg in der Ukraine endlich aufhört. Das heißt, wir sind innerlich zerrissen, weil wir würden gerne was tun können, aber nicht. Das gilt für die Klimakatastrophe übrigens recht ähnlich. Natürlich kann ja jeder seinen einzelnen kleinen Beitrag leisten, aber wir fühlen uns wahnsinnig ohnmächtig. Und das ist dasselbe Gefühl wie bei einem Burnout. Also ich bin total überfordert. Es macht sich Hoffnungslosigkeit breit. Und wir denken jetzt sehr stark darüber nach, als Erkenntnisse aus unseren Studien, wie befähigen wir eigentlich die Mediennutzenden wieder dazu, selbstwirksamer zu werden, sie zu ermächtigen, dass sie eben doch das Gefühl haben, einen Beitrag dazu leisten zu können.
Eine Möglichkeit ist konstruktiver Journalismus. Und interessanterweise haben wir darüber gesprochen in der Folge, die Sie in der letzten Woche gehört haben. Mit meinem Kollegen Sandro Schröder empfehle ich sehr. Wenn wir jetzt hierbei noch mal kurz bleiben, das müsste doch potenziert dann auch auf dem Konto von Journalisten niederschlagen. Haben die sich bei ihrer Studie irgendwie herausgehoben oder gemeldet, so als Gruppe von Personen, die damit kämpft oder das sich eingesteht, dass sie damit kämpft?
Also mit den Journalistinnen und Journalisten haben wir für die Studie überhaupt nicht gesprochen, weil es wird eigentlich viel zu viel nur mit Medienleuten gesprochen. Aber im Grunde ist es ja die Bevölkerung, die uns interessiert. Allerdings arbeiten wir jetzt seit über 2 Jahren schon in unseren Weiterbildungsprogrammen sehr, sehr viel mit Menschen aus Redaktionen und aus Medienhäusern. Deswegen kennen wir auch deren Seite. Und hier ist es so, dass auch die zum Teil total überfordert sind, vor allem diejenigen, die im Nachrichtengeschäft tätig sind, also die in Nachrichtenredaktionen sitzen, haben als Herausforderung die Frage, wie bleibe ich eigentlich resilient? Weil ich bin selber als Person belastet, aber muss auch noch darüber berichten, jeden Tag möglicherweise. Und da versuchen wir zu helfen. Wir nennen das digitale Resilienz. Zu empfehlen auch, ihr braucht Auszeiten, ihr müsst euch unterhalten, führt einen Dialog zum Beispiel mit eurem Publikum. Das tut auch euch wiederum gut, um auch diese Rolle als vierte Gewalt, als wichtige Säule der Demokratie auch weiter erfüllen zu können.
Gerade diese schwierige Rolle, ich möchte mich vielleicht auch mal zurückziehen, aber das Zurückziehen gehört nicht zu meinem Geschäft, wenn ich Journalist bin, kennt Andrea Bleicher. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Andrea, du hast lange Zeit als Journalistin gearbeitet und dann plötzlich nicht mehr. Magst du mal kurz erzählen, was da passiert ist?
Ja, also mein Geschäft war ja tatsächlich die News. Also das habe ich ja sehr lange gemacht, war Reporterin und dann war ich quasi für das News-Team verantwortlich. Also mein Alltag bestand aus News. Ich bin am Morgen auf die Redaktion und habe zuerst mal alle Regionalzeitungen gelesen und dann kamen die Reporter und dann saß man in so einem riesigen Newsroom und hatte auch noch die Screens mit CNN und was auch immer. Das fand ich ja eigentlich auch ganz interessant. Das war ja eigentlich auch mein Leben.
Wie lange ungefähr war das?
20 Jahre. Und ich habe mich eigentlich auch für die Geschichten interessiert. Ich glaube, es gehört natürlich eine gewisse Abgrenzung dazu. Sich dermaßen berühren zu lassen, das hält man nicht aus. Also wenn man die ganzen Schicksale mitleben möchte, ich glaube, das geht nicht. Aber ich habe dann gemerkt, dass es möglicherweise Zeit ist, etwas anderes zu machen. Das waren die Anschläge in Paris. Und ich fand das langweilig. Also es hat mich überhaupt nicht berührt und zwar gar nicht. Ich dachte, ach, schon wieder ein Anschlag.
Das war das mit dem in dem Theater.
Ganz genau. Es hat mich überhaupt nicht eine Sekunde hat mich das berührt. Mich haben die Schicksale der Leute nicht interessiert. Und ich dachte, es ist Tag 1 des x-ten Anschlags. Heute passiert das, morgen passiert das und am dritten Tag passiert immer das. Und dann habe ich mich so dabei ertappt, dass ich dachte, ach Gott, ja, hat man auch schon 1000 Mal gesehen. Und dann dachte ich so, wenn dich das nicht mehr interessiert, dann ist es vielleicht Zeit, etwas anderes zu machen. Und das habe ich dann gemacht.
Ich finde das sehr interessant, was Andrea jetzt erzählt. Das ist eigentlich ein Phänomen, was man früher vor allem bei Kriegsreportern und Reporterinnen feststellen konnte, also die wirklich in Gefechten drin waren. Also dieser Abstumpfungseffekt, man könnte vielleicht auch sagen, das ist sowas wie ein Kriegstinnitus. Ne? Man hört irgendwann und man erlebt Krisen gar nicht mehr in ihrer Tragweite und Dramatik, so wie es menschlich eigentlich normalerweise erwartbar wäre. Und plötzlich stellt man das so bei sich fest und erschrickt sogar, dass man offenbar nicht mehr zu Empathie fähig ist und völlig emotional abstumpft. Und das ist ein Alarmsignal. Es ist gut, dass Andrea da jetzt eine Konsequenz ergriffen hat und sich darüber viele Gedanken gemacht hat. Denn ich glaube, dass viele Journalistinnen und Journalisten das nicht tun. Was wir jetzt empfehlen für Medienschaffende, das hat sich jetzt quasi ausgebreitet über ganz viele Redaktionen, weil das Krisengeschehen quasi durchlaufend ist in den Redaktionen, ist eine Art von neuer Krisenkompetenz, die wir mit dem Begriff der Resilienz beschreiben, also eine Widerstandskraft zu entwickeln. Das heißt aber jetzt nicht, dagegen anzukämpfen, wie vielleicht der Begriff suggeriert, sondern eher nochmal auf solche Alarmsignale zu hören.
Das heißt ja eigentlich zurückfedern, ne? Resilienz.
Ja, also, kommt aus der Physik.
Du nimmst das so auf und dann springst du aber wieder in deine alte Form zurück.
Ja, ja früher hat man mal dieses Bild des Stehaufmännchens benutzt. Das ist eigentlich das falsche Bild, weil wer resilient ist, geht eigentlich gar nicht wieder in die Ausgangsposition zurück, sondern es ist eigentlich wie bei Burnout-Kranken. Man kommt gestärkt zurück, man hat was gelernt, man verändert sich auch. Also gebräuchlich ist heute eher so das Bild des Bambus. Also ein Bambus kann sich auch bei einem starken Sturm oder so ein bisschen die Richtung verändern, aber er kommt wieder in die Gerade zurück. Und das ist das, was wir versuchen in unseren Workshops und Akademien mit Medienschaffenden auch zu trainieren. Wie lerne ich besser auf meinen Körper zu hören, auf meine Psyche zu hören? Welche Maßnahmen muss ich da ergreifen, um auch mal wieder zu mir selber zu kommen? Und das reicht von banalen Tipps wie irgendwie sehr viel auch in der Natur zu sein, Sport zu treiben, wirklich auch mal rauszugehen ohne Handy, bis hin zu sehr trickreichen, detaillierten Strategien. Also wie Anne zum Beispiel machen es, kenne ich auch schon einige, die sagen, ich kaufe mir jetzt wieder so einen alten Knochen, ich will gar kein Smartphone mehr, ich will gar nicht ständig erreichbar sein. Und das versuchen wir da beizubringen und zu trainieren und in den Austausch zu gehen.
Ja. Anne, ist jetzt viel, jetzt geht es viel um Journalisten. Das ist ja vielleicht die Gefahr, dass wir zwei hier in der Runde sind und ich die ganze Zeit da nachfrage, weil ich da selber so dran interessiert bin. Nochmal vielleicht zu diesem Thema, wenn ich viel Auseinandersetzung habe mit News, dann droht die Gefahr der Abstumpfung. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Hast du das bei dir auch erlebt?
Ich habe interessanterweise, es gibt so zwei Geschichten, die ich dazu immer denke. Und zwar das eine ist, dass ich dieses Gefühl zu den Anschlägen, also ich glaube nicht, dass man das nur als Medienproduzent hat, ja, dass man irgendwie denkt so, ach, schon wieder, sondern auch als Rezipient. Wenn man irgendwie 3, 4, 5 Tage hintereinander oder sagen wir mal jede Woche ist wieder irgendwo ein Anschlag passiert, dann fühlt sich das ja auch als zu Hause, als derjenige, der das in den Nachrichten sieht, denkt man so, scheiße, schon wieder. Ja, okay, dann gehe ich nicht auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr, weil es mich gruselt. Aber irgendwie stumpft es einen auch ab, weil man ja selber weiß, was passiert jetzt halt, ne, dieser Ablauf. Da habe ich mich selber auch abgestumpft gefühlt. Und dann ist mir aber auch was anderes passiert. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einer, ich glaube, jesidischen Frau, die erzählt hat, wie ein IS-Mann, der sie irgendwie gefangen genommen hat, ihren kleinsten Sohn gequält hat. Und ich kann diesen Artikel bis heute nicht vergessen. Es ist wirklich so, dass der kommt mir hoch und ich fühle mich traumatisiert davon. Es ist so schlimm und das ist auch sowas, wo ich immer denke, okay, ich muss von solchen Sachen teilweise Distanz nehmen, so, weil die mich immer wieder holen können. Das sind so Bilder im Kopf, das gibt so schlimme Dinge und so, das kann man so intensiv fühlen und das, ja. Also das sind so die zwei Dinge, die ich eigentlich habe. Sowohl das Abgestumpfte als auch dieses ganz Überempfindliche. Irgendwie ist
komisch. Ist das Tagesform oder sind das bestimmte Themen? Was glaubst du, was du so durchlässt und was so außen vor gehalten werden kann?
Vielleicht ist es dieses, so wenn es so ein ganz fokussiertes Einzelschicksal ist, ne, dann ist es ja, es ist so, dann geht es direkt, also mir, direkt ins Herz, ja. Und dann am besten auch noch kleine Kinder. Ne? Wenn man dann selber Mutter ist und so, kommt es noch näher an einen ran. Und wenn es dann solche ganz allgemeinen Sachen sind, wie so ein anonymer, ich sage jetzt mal, ein anonymer Raum, in dem jemand eine Bombe zündet und es sterben 20 Menschen, dann kann man das bleibt dann noch so abstrakt in einem gewissen Sinne.
Andrea, wie war das eigentlich dann damals? Du hast, da waren diese Anschläge im Bataclan und du hast gesagt, so, das ist jetzt. Und dann hast du ja sicherlich auch so eine Art von Abschied gefeiert oder hast deinen Kollegen erstmal gesagt, was los ist mit dir, dass du jetzt gehst. Wie haben die reagiert?
Ich bin jetzt nicht am nächsten Tag hingegangen und habe gesagt, so, das war's jetzt. Sondern es ist dann quasi schon ein Prozess, aber es war quasi der Auslöser, wo ich dachte, so, Zeit jetzt zu gehen. Und als ich es dann gesagt habe, und ich kannte die Leute auch schon lange und habe auch sehr gerne mit ihnen zusammengearbeitet. Und ich glaube, sie haben auch ganz gerne mit mir zusammengearbeitet. Und trotzdem war es so ein bisschen wie, ich vergleiche es, wenn ich so darüber nachdenke, in meinen Gedanken kommt es mir vor, wie jemand, dem eine Flucht aus dem Gefängnis gelingt und die Leute, die zurückbleiben, freuen sich und hoffen, dass es einem wirklich gelingt.
Dass du es auch bis hinter die letzte Mauer kommst.
Ja, dass es wirklich, dass man schafft, aus Alcatraz rauszuschwimmen. Und sie müssen zwar da zurückbleiben, aber sie unterstützen dich und hoffen, dass es gut geht.
Willst du kurz erzählen, ist es dir gut gegangen?
Ja, also für mich war das die richtige Entscheidung. Also man muss das jetzt, ich möchte das auch noch kurz erklären. Ich finde Journalismus immer noch einen wahnsinnig interessanten Beruf. Ich freue mich auch für jeden, der da bleibt. Und für mich hat es aber quasi diesen Break gebraucht. Ich mache ja etwas Anverwandtes, aber anders. Ich habe jetzt einfach die Freiheit, wieder Journalismus so zu konsumieren, wie ich möchte. Ich lese völlig eklektisch. Ich habe übrigens einen sehr disziplinierten Umgang mit meinem Smartphone und ich hatte wie Anne sehr lange keins. Also auch als ich in der Redaktion gearbeitet habe, das war quasi mein Break. Ich hatte kein Smartphone. Wenn man was von mir wollte, musste man mich dann anrufen, wenn es wichtig war. Jetzt habe ich ein Smartphone, das ich aber sehr diszipliniert einsetze. Aber was ich sehr toll finde, ist, ich lasse mir völlig irre Sachen vorschlagen, die ich jetzt lesen könnte. Und das macht mir Spaß, so habe ich es dann auch wieder entdeckt. Dann nehme ich mir auch die Freiheit, eine gedruckte Zeitung zu lesen. Und wenn ich sie um 6 Uhr abends lesen möchte, möchte ich sie um 6 Uhr abends lesen. Ich habe null schlechtes Gewissen, dass ich sie nicht am Morgen gelesen habe, weil es geht mir auch nicht um News. Ich glaube auch, dass ich das meiste auch mitkriege, sondern es geht mir eigentlich darum, ich möchte schöne Geschichten lesen. Also, und das hat mir auch wieder die Freude zurückgebracht. Also ich finde ganz viel wahnsinnig interessant. Ich habe mich aber eigentlich quasi aus diesem Newsdruck, dass ich es jetzt wissen muss, ich muss es jetzt wissen, daraus habe ich mich verabschiedet. Ich muss es vielleicht wissen, vielleicht auch nicht, die Welt geht auch ohne mich weiter. Aber ich denke, wenn es wichtig ist, erfahre ich es eh. Wenn es nicht so wichtig ist, dann geht es vielleicht an mir vorbei. Aber ich muss nicht, wenn etwas um 8 Uhr passiert, muss ich das vielleicht nicht um 8 Uhr wissen. Und ich finde das befreit und es hat mir auch quasi die Freude an Geschichten wiedergegeben. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich lese auch völlig anders, andere Produkte. Ich fühle mich auch nicht verpflichtet, das ganze Produkt zu lesen. Ich mache eigentlich, was ich möchte. Und das ist ganz schön.
Was ja Anne und Andrea jetzt so geschildert haben, waren so immer kleine Schritte hin zu so einem, nein, ich lasse das nicht mit mir machen, sondern ich mache das oder ich suche mir das aus. Und dann auch ich gucke, was das mit mir macht. Also es ist einerseits so spannend, das zu hören, aber andererseits auch völlig trivial. Stefan Weichert, wie ist es denn in der Gesamtheit Bevölkerung? Also sind die auch alle so erstaunt darüber, was eigentlich der Normalfall sein müsste? Oder sind die vielleicht noch weiter dahinter oder davor?
Also das klingt erstmal trivial, aber es wird uns ja auch echt nicht gerade leicht gemacht. Ich habe 2 Kinder, die sind jetzt 9 und 12. Wenn ich mich jetzt damit nochmal ganz neu befasse, wie so kleinere Kinder oder Jugendliche an digitale Medien herangeführt werden und wenn ich sehe, wie viele Features es gibt, die Kinder süchtig machen. Also wir reden hier auch schon über ein Suchtverhalten, das ich auch bei Erwachsenen in meinem direkten Umfeld feststelle. In unseren Studien haben wir festgestellt, dass es gerade die Jüngeren sind, die sich häufiger von Stress und Unwohlsein durch ihre digitale Mediennutzung belastet fühlen. Denn ich sag mal, wir Älteren, naja gut, also ich glaube, ich bin Stefan und wir sind vielleicht so ein bisschen ein Jahrgang oder eine Generation auf jeden Fall. Wir haben ja das Analoge noch miterlebt. Also das heißt, wir kennen auch noch die alte Welt und kennen auch, wie es ist, abzuschalten. Aber die Digital Natives, die da anders aufgewachsen sind, die kennen das ja gar nicht. Die kennen ja nur dieses Gefühl, ich bekomme alles, was ich will, in dem Moment, wo ich mich irgendwo einlogge oder einwähle. Und deswegen fällt es denen auch so schwer, abzuschalten. Und das Zweite, was ich sagen kann, es ist auch berufsabhängig. Also ich habe mit Landwirten gesprochen, mit Pflegekräften. Die sind natürlich nicht so im digitalen Kosmos unterwegs. Die haben auch nicht so das Problem damit. Aber alleine schon bei Leuten, die zumindest in digital affinen Berufen sind. Und es ist besonders schlimm bei Selbstständigen, die haben ganz große Schwierigkeiten abzuschalten. Also die sind eigentlich 24/7 in so einer dauernden Digitalschleife drin mit Kunden, privat. Da vermischt sich alles und fließt alles zusammen. Und die sind extrem belastet.
Ich komme auch noch so aus einer Zeit, in der ich gesagt bekommen habe, informier dich, ne? Bleib dran, bleib am Ball, das ist wichtig. Das ist eine Grundlage unserer Demokratie, der informierte Bürger, die informierte Bürgerin. Sind die Zeiten jetzt so, dass wir uns irgendwie davon vor dem Bild verabschieden müssen?
Naja, wir dürfen auf jeden Fall nicht alles auf uns völlig willenlos einprasseln lassen, sondern wir müssen sehr viel selektiver vorgehen. Wir müssen auch versuchen, den Nutzwert jeweils zu hinterfragen. Also was bringt uns das eigentlich, ständig diese Daddelei bei Facebook oder, also Twitter finde ich auch ganz schrecklich. Ich mache jetzt seit einem halben Jahr eine Twitter-Pause und ich kann nur sagen, es tut mir so gut. Das heißt also, das, was man bei sich selber ja auch feststellt, wie schnell sich sowas bessern kann, wenn man sich sich mal ganz irgendwo raushält oder rausklingt, ist ja auch schon wieder ein Alarmsignal, weil man sich nämlich fragt, warum habe ich das eigentlich die ganze Zeit gemacht? Warum war mir das eigentlich so wichtig? Was habe ich davon? Hat mir das irgendetwas jemals gebracht? Das ist alles so eine ganz oberflächliche Debattenkultur, die auch nicht demokratieförderlich ist. Also im Gegenteil, ich finde, man verfällt da sozusagen dem Anschein einer Relevanz von Debatten, die künstlich erzeugt werden, wo Agenda-Setting betrieben wird, Framing betrieben wird. Und das hat eigentlich auch alles gar nichts mehr mit Journalismus zu tun. Ich finde eher, da müssen wir uns mehr selbst behaupten, mehr Selbstbewusstsein entwickeln als Demokratie und als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, zu sagen, man verzichtet auch vielleicht mal zu einem Teil an solchen Debatten auch teilzunehmen oder sich zu engagieren.
Da will ich jetzt auch mal ganz kurz nochmal eine Lanze brechen, nämlich es ist natürlich auch so, dass Medien, wenn man etwas will von denen, also wenn man sich informieren will, ist auch das Internet ein ganz eine reiche Schatzgrube, ja, also man kann ganz tolle Sachen lernen. Das ist schon auch toll. Das finde ich ganz wichtig, dass man da auch vielleicht wieder, wenn man das Internet oder die Medien, die Informationen nimmt, um etwas damit zu schaffen, zu lernen, dann ist es sehr gut. So, ich glaube, was das Problem für mich oft sehe ich halt eher in diesem sehr unkontrollierten Konsum. Wie eben Stefan hat auch gesagt, also Stefan Weichert, dass es so auf einen hineinregnet und man einfach irgendwie so ein komisches Gefäß ist, was so vollläuft mit Infos.
Ich sag jetzt mal, jeder kennt das eigentlich auch von Sport, dass ich eine Beanspruchung habe und dann habe ich nur einen Trainingseffekt, wenn ich auf die Regeneration achte. Hunger habe ich eigentlich nur, wenn ich zwischendurch auch mal nichts esse. Und ich habe das Gefühl, wir sind in vielen Lebensbereichen eigentlich schon weiter, denken nur, News und Info, Input ist sowas Gegebenes. Und wir hatten dieses Wort prasseln, regnen, das darf prasseln und regnen. Würde mich mal interessieren, Anne, also du bist ja schon im Prinzip so hier reingekommen, ohne dass du jetzt gesagt hast, bitte helft mir, mein Leben zu ändern oder so. Aber bleibt da trotzdem was übrig, wo du sagst, das nehme ich nochmal mit und vielleicht versuche ich nochmal was anderes?
Kann sein. Also ich denke da manchmal drüber nach, spätestens wenn ich nämlich das Internet-Nutzungsverhalten meiner Tochter regulieren muss, brauche ich ja vielleicht sogar ein Smartphone, damit ich das irgendwie kontrollieren kann über was auch immer für eine App. Und was ich eigentlich mitnehme, ist, dass es erleichternderweise nicht nur mir so geht mit den Medien, dass ich scheinbar, also so wie Herr Weichert das jetzt beschreibt oder auch Andrea sagt, dass ich nicht alleine damit bin, dass Medien mich überfordern und nicht zur Ruhe kommen lassen und auch meinen Alltag sprengen. Das ist erstmal irgendwie erleichternd und ja, vielleicht gibt es irgendwann auch einen Weg für mich, das etwas gesünder zu portionieren. Aber irgendwie bin ich noch nicht so weit.
Ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, es kann ja nicht darum gehen, dass wir digitale Medien verteufeln. Es geht vor allem ja darum, und deswegen, Anne, ich bin total froh, dass wir uns heute hier begegnen, weil ich kann dir sagen, du bist nicht alleine, du stehst gar nicht alleine da mit dieser Haltung, sondern es sind ganz viele, denen es im Moment so geht und auch schon länger so geht, die eben Methoden und Strategien suchen, wie sie besser damit umgehen. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist dieses Wahl- und willenlose Konsumieren auf ein Minimum zu reduzieren. Mhm. Aber worum es geht, ist eben ein verantwortungsvoller und sinnvoller Umgang mit digitalen Medien. Diese Bewusstwerdung, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben, führt, glaube ich, sehr schnell dazu, dass wir diesen sinnlosen Medienkonsum von uns selbst aus schon reduzieren möchten und weil es eben nichts zu unserer Lebensqualität wirklich Produktives beiträgt. Und du hast ja, Stefan, eben auch noch mal nach Tipps gefragt. Also ich habe mal so drei knappe Tipps. Twitter-Diät kann ich sowieso jedem empfehlen, aber es wäre schon damit geholfen, wenn man einmal sagt, man löscht die Apps von seinem Handy und macht nur noch auf dem Desktop Twitter oder Instagram. Also das wird dann deutlich weniger. Was ich auch immer wieder empfehle, ist mal auf dem Smartphone die ganzen Apps in Monochrom zu stellen, also schwarz-weiß, dass man eine schwarz-weiße Oberfläche hat. Da wird man schon merken, das wird sich stark ändern, das Nutzungsverhalten. Man hat nämlich nicht mehr diese blinkenden, bunten Farben, diese Bonbonfarben, sondern man verlernt quasi praktisch absichtlich auf diese Trigger-Signale des Designs zu reagieren.
Das ist also ein bisschen wie Bio-Leberwurst, die auch dann so recht grau ist, wenn man dann noch will.
Genau.
Interessant. Okay, das probiere ich mal aus.
Und das Letzte, was ich total cool finde, das habe ich erst vor kurzem gehört, ist zum Beispiel sind wir ja auch alle so ganz schlimme Binge-Watcher bei Netflix. Also ich zähle mich zumindest dazu. Und da gibt es jetzt, finde ich, auch nochmal eine interessante Methode, dass man sich selber so diszipliniert und sagt, Netflix schaue ich eigentlich nur noch mit Freunden. Also man macht das als soziales Event. Das heißt, dass man selber nicht stundenlang immer vor dem Fernseher klebt, sondern sagt, das ist halt ein soziales Event. Ich lade da Leute ein und man unterhält sich dann am Ende über die Serien. Und ansonsten nutzt man es gar nicht. Und das, finde ich, sind so tolle Tipps, die uns so ein bisschen helfen können.
Andrea, möchtest du noch was ergänzen?
Ich würde denken, es geht auch nicht um die Qualität der Inhalte. Wir möchten ja auch nicht sagen, es gibt die Arbeit der Journalistinnen, ist ja wahnsinnig wichtig. Also wenn es die nicht gäbe, es gibt ja viele Geschichten, die müssen ja auch an die Öffentlichkeit. Also möchte ja nicht sagen, das ist alles Quatsch und ihr belastet uns alle mit irgendwelchen blöden und langweiligen und unnötigen Sachen, sondern die Arbeit ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es quasi an den Konsumentinnen und Konsumentinnen, Leserinnen und Lesern oder Guckern und Guckerinnen, dass sie sich bewusst werden, niemand zwingt mich dazu, 5 Stunden zu gucken. Das bin ja ich selber. Also ich kann auch 30 Minuten gucken. Und wenn ich mir das dann vornehme, dass ich das mache, und wenn es halt einmal nicht geht, dann geht es halt einmal nicht. Aber ich glaube, dieser Gedanke, dass man versucht, das auch gezielt sich zu überlegen, wann mache ich was. Also, und eben nicht plötzlich merke ich, ich war jetzt 5 Stunden am Handy. Oder uiuiui, es ist schon morgen um 2, ich habe jetzt 16 Folgen geschaut. Das ist alles irgendwie so.
Mir ist das mal mit TikTok so passiert. Da hatte ich nämlich gehört, dass die Tagesschau jetzt total groß auf TikTok ist. Und das habe ich zum Anlass genommen, TikTok-Abonnent zu werden. Und irgendwann hatte ich so einen Schmerz an der Schulter. Hatte ich noch nie vorher. Ich habe am Türrahmen gelehnt, habe ich festgestellt. Und der Algorithmus war so gut. Ich war noch neu bei TikTok und trotzdem war der Algorithmus so gut, dass ich einfach immer weitergeguckt habe. Und das war nicht, ich habe mir das nicht vorgenommen, quasi so lange am Türrahmen zu stehen, bis meine Schulter so eine Kerbe hat hier. Was ich noch interessant finde, wir reden da jetzt heute offen drüber und freuen uns drüber, dass wir offen reden. Helft mir mal bitte bei einem Rätsel. Wir haben jetzt mehrmals schon unsere Hörerinnen und Hörer gefragt beim Deutschlandfunk. Aber wenn man die fragt, habt ihr da auch manchmal ein Problem mit? Ne? Es gibt ja dieses News-Avoidance-Thema. Seid ihr auch manchmal Nachrichtenvermeider? Da kommt gar nichts. Warum nicht?
Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht nicht zugeben möchte, dass es einem vielleicht zu viel ist. Oder man hat vielleicht Angst davor, dass alle denken, man wäre dann uninteressiert und uninformiert. Also, dass man zu Hause einfach fröhlich durch die Wohnung tanzt und die Augen verschließt dafür, was da in der Welt jetzt gerade passiert und quasi möglicherweise auch nicht mehr an einer intellektuellen Debatte teilnehmen kann. Ich denke, es ist vielleicht tatsächlich etwas, was man vielleicht nicht dringend zugeben möchte.
Das glaube ich auch. Also, ich denke, es gibt schon sowas wie soziale Erwünschtheit auch bei so einer Frage. Keiner gibt das sehr gerne zu, dass er sich da nicht ausreichend bildet und informiert. Aber das, was wir jetzt repräsentativ feststellen, ist, dass nach vielen Wochen Pandemieberichterstattung, Kriegsberichterstattung, dass auch keiner mehr hören und sehen kann. Also weil die Leute sagen, machen kann ich eh nichts. Überraschend für uns war auch, dass der Bildungsgrad überhaupt kaum eine Rolle spielt bei dieser Belastungsfrage. Also eine hohe Bildung sagt nichts oder wenig darüber aus, ob Menschen resilienter sind in ihrer digitalen Mediennutzung. Entscheidend sind eher so handwerkliche Fragen. Also, dass die Leute auch mal so eine Faktenprüfung machen, selber gezielt nach Informationen suchen. Und das fand ich eigentlich ganz toll zu sehen, dass es da offenbar so ein handwerkliches Wissen ist, was sich die Menschen aneignen und gelernt haben, wie sie sich auch zum Beispiel vor Desinformation und Fake News schützen können.
Ich finde eigentlich die Frage ganz interessant, weil du sagst, ausreichend informiert. Also das finde ich ja eigentlich ganz spannend. Also was heißt denn ausreichend informiert? Also ich glaube zum Beispiel, also Anne ist wahrscheinlich ausreichend informiert. Die Frage ist ja immer irgendwie, wie viel muss man darüber wissen? Also ich gehe mal davon aus, man weiß, es gibt einen Krieg. Jetzt ist quasi die Frage, muss ich jeden Tag wissen, wie der Kriegsverlauf ist? Ich finde, zum ausreichend informiert sein, da gibt schon Schattierungen. Das finde ich recht schwierig auch zu definieren, was das zu bedeuten hat.
Ja, und dann sind wir auch wieder bei der Funktionslogik des Journalismus. Also Journalismus, der digital funktioniert, möchte mir ja jeden Tag wieder sagen, es gibt wieder was Neues oder stündlich eigentlich. Ne? Das nennt man ja die Weiterdrehe im Journalismus. Da bemühen sich alle Digitaljournalisten drum, dass sie stündlich oder beim Spiegel Online, weiß ich, alle 5 Minuten was Neues präsentieren wollen. Das heißt, die versuchen ja auch diese Neugier zu triggern und zu sagen, Mensch, jetzt lest weiter, weil es gibt schon wieder was Neues. Und das heißt, da fallen die Medien so ein bisschen selber so in die, tappen so ein bisschen selber in diese Digitalisierungsfalle. Ich finde aber, dass Medienschaffende eigentlich ihr Publikum besser schützen müssten, dass sie also dazu beitragen müssten, dass die Menschen resilienter werden. Und das schaffen wir eigentlich nur durch Dialogformen zum Beispiel, indem das Vertrauen erhöht wird, beispielsweise in den Medien berichten, wie sie überhaupt arbeiten. Also, dass sie dann das transparent machen, dass sie auch transparent machen, wenn sie zum Beispiel noch nicht alle Informationen haben, Informationen ungesichert sind, dass sie das also quasi auch zugeben, sage ich jetzt mal hier in Anführungszeichen, wo sie da gerade stehen und nicht zu viel Alarmismus, nicht zu viel Warnungen, nicht zu viel Spekulationen verbreiten.
Ich will jetzt nicht spontan und zu früh hier auf die eigene Schulter klopfen, aber im Prinzip das, was wir hier machen, oder?
Genau, könnte man so sagen. Ja, wir reden ja auch ein bisschen auf der Reflexions- und Metaebene mit vielen konkreten Beispielen. Das wäre eigentlich zu wünschen, dass es so etwas viel häufiger gibt. Also so eine Art Redezeit mit den Hörerinnen und Hörern oder auch im Dialog interdisziplinär. Verschiedene Menschen kommen zusammen und diskutieren Probleme. Finde ich genau sehr gut, so wie wir es heute hier machen.
Anne, bitte, ich möchte nochmal einfach so von dir noch ein Wort hören. Du hörst so cool zu, aber ich denke mir, ich würde gerne auch zwischendurch wissen, was nochmal in deinem Kopf so vor sich geht.
Ich habe gedacht, ja, ich fände als Ausblick in die Zukunft ganz schön, wenn ich auch wüsste, nicht nur die Medien gehen vielleicht auf eine Metaebene mit ihren Konsumenten, sondern auch, dass zum Beispiel im Bildungssystem irgendwie noch mehr darauf geachtet wird, Medienkonsum zu lernen. Das ist ja etwas, was dann auch sehr vom Elternhaus kommt. Wie geht man damit um? Was dürfen Kinder sehen? Wann kriegen die so ein Smartphone? Wie wird das begrenzt? Und ich glaube, dass da sehr viele durchs Netz fallen, wenn das nicht vielleicht auch auf anderer Ebene, zum Beispiel halt auf einer schulischen irgendwie auch wirklich gemacht wird.
Das war Nachredaktionsschluss. Heute zum Thema digitale Resilienz in Zeiten von Informationsüberflutung und Krisen. Mitdiskutiert haben meine Nachbarin Anne, die Ex-Journalistin und heutige Agenturchefin Andrea Bleicher aus Zürich und Stefan Weichert, Medienwissenschaftler und Soziologe mit dem Fachgebiet News Avoidance. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch in Ihrer Podcast-App einen Daumen oder empfehlen Sie uns weiter. Und sollten Sie mal irgendwann ein Thema haben, was Ihnen auf den Nägeln brennt, wo Sie Kritik haben oder Anregungen oder einfach eine Frage, dann schreiben Sie uns doch gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Mein Name ist Stefan Beuting und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.